Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Herr Wälzer, worüber haben Sie in der vergangenen Woche nachgedacht?
Naja, worüber man natürlich erstmal politisch nachgedacht hat, war, was bedeutet das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt? Und das Auffälligste ist ja der totale Bedeutungsverlust der Linken. Also nicht der Linken als Partei, sondern der Linken als politische Strömung. Wo ja dann in Sachsen-Anhalt SPD und Linke zusammen weniger Wählerinnen und Wähler haben als die AfD alleine. Und das ist schon eigentlich total unglaublich. Und da muss man, glaube ich, wirklich drüber nachdenken, ob diese politische Strömung im Grunde genommen sich historisch überlebt hat. Ob die einfach weg ist, ob die nicht mehr in unsere Zeit passt. Und dann überlegen, was sind eigentlich die Gründe dafür. Da gibt es ja vielleicht ein ganzes Spektrum. Aber ich glaube nicht, dass man es sozusagen mit einer Ausnahmeerscheinung zu tun hat, sondern dieser Niedergang ist überauffällig und überzufällig.
Aber zur Einordnung gehört ja auch, dass das jetzt ein ostdeutsches Phänomen ist, weil wir auf Bundesebene ja schon auch über Kanzlerin Annalena Baerbock, Rot-Rot-Grün und solche Gedanken uns auch schon ausgetauscht haben. Also ist das etwas, das jetzt nur im Osten eine Frage aufwirft, oder ist das eine grundsätzliche Fragestellung, die man auch allgemein irgendwie erheben darf?
Ich glaube, das ist ganz grundsätzlich. Und ich würde in diese linke politische Strömung die Grünen gar nicht einsortieren. Die Grünen sind stockbürgerlich, sowohl von ihrem Klientel als auch von der Themensetzung her. Das ist meines Erachtens, ich meine das, was sozusagen auf die alte Arbeiterbewegung, um es mal so pauschal zu sagen, zurückgeht. Und darin liegt ja auch schon ein Teil der Antwort, weil es die Arbeiter nicht mehr gibt. Jedenfalls nicht in der Form. Nicht als homogenes Milieu, nicht als Gruppe mit einer kollektiven Erfahrung, sondern vollkommen divers, also von extrem prekarisiert über extrem gut situiert. Also Facharbeiter bei Volkswagen oder sowas, die einfach sich selber überhaupt nicht als Arbeiter verstehen und von ihrem Einkommensniveau auch vollkommen anderswo angesiedelt sind. Ja.
Aber wenn man jetzt davon ausginge, dass sich die klassische Arbeiterschaft so durchindividualisiert hat oder so zersplittert hat, dass sie als homogene Entität oder als Entität gar nicht begreifbar ist, dann würde das ja auch bedeuten, dass zum Beispiel die Trump-Kirche, die ja dem alten Fabrikarbeiter verspricht, der Mexikaner kommt nicht rein und dafür darfst du deinen Fabrikjob behalten, dass auch das nicht funktioniert. Also scheinbar passiert doch etwas, was mit einer Fragmentierung von Milieus zu tun hat und trotzdem gelingt es zum Beispiel Rechtspopulisten oder eben so einer Trump-Kirche, die dann doch als Arbeiterschaft im Rücken wieder zu verbinden.
Ja, aber nicht unter einem Klassenstandpunkt. Das ist ja wirklich der interessante Punkt, sondern eben als Wir-Gruppe, die sich von einer anderen Gruppe abgrenzt und zwar auf eine radikale Art und Weise abgrenzt. Also das Versprechen, was durch solche Populisten gegeben wird, ist ja das Versprechen, wir haben Möglichkeiten, dass es uns besser geht, wenn wir die anderen schlecht behandeln. Das ist sozusagen die Botschaft. Während ja die klassische Botschaft der Linken, also der klassischen Linken, der Internationalismus und der Universalismus ist. Ja, also genau das Gegenteil. Das heißt dann ja nicht deutsche Arbeiter vereinigt euch, sondern Arbeiter aller Länder vereinigt euch und so weiter und so weiter. Und die Gemeindebildung funktioniert ja auf der Basis von einem radikalen Partikularismus. Da soll ja nicht jeder dazu gehören. Und das zeugt die Bindungskraft nach innen, während der Universalismus diese Bindungskraft überhaupt nicht mehr erzeugt.
Ich denke so ein bisschen darüber nach, dass es mit der Sicht nach zurück und nach vorne zu tun hat. Ich meine, auch bei Konservativen und Bürgerlichen ist es ja jetzt nicht so oder nicht mehr so stark so, dass man auf Basis dieser bürgerlichen Herkunft sagt, genau deswegen wählen wir diese Partei. Und genauso wie man vielleicht auf Basis einer Arbeiterherkunft nicht mehr sagt, so verbinden wir die Menschen, kann man aber doch daraus schon eine Zukunftsperspektive knüpfen. Also so ein Solidaritätsversprechen wäre ja etwas, wo auch wenn die Arbeiter in ihrer Herkunft sich nicht ähnlich sind, wir sagen, dass dieser universelle Anspruch von Gerechtigkeit und Solidarität nach vorne gerichtet, dass das etwas Verbindendes sein könnte. Und genauso empfinde ich ja auch bei Bürgerlichen, dass es nicht mehr eben nach hinten eine bürgerliche Herkunft ist, sondern nach vorne, weiß ich nicht, eine Bewegung hin zu Wohlstand oder zu Wohlstandsmehrung oder zu Freiheit, wie auch immer. Aber diese Rückschau, ich wähle etwas, weil ich diesen Klassenstatus habe, ist doch ersetzt durch etwas, ich glaube, ein Ideal, das nach vorne gerichtet ist.
Na, ist ja eben nicht ersetzt. Das ist ja genau der Witz an der Sache. Es ist ja nicht ersetzt. Also wir haben ja, und das gilt, glaube ich, quer über die etablierten Parteien hinweg, gar keine Zukunftsformulierung, kein Zukunftsbild, keine Vision, keine Programmatik. Wie soll diese Gesellschaft in 20 Jahren aussehen? Das gibt es ja nicht. Und das gibt es natürlich insbesondere eben auf Seiten dieser klassischen Linken nicht, weil die sich festbeißen am Mindestlohn und an sozusagen so einer Stilisierung eines Proletariats, was es überhaupt nicht mehr gibt. Das ist ja das Verrückte. Also ich würde zustimmen, dass wenn es etwas gäbe, was wirklich die Fragen der Zukunft von veränderten Arbeitsverhältnissen, anderen Formen des Machens kollektiver Erfahrung und so weiter und so weiter, wenn man sagt, da machen wir mal proaktiv ein Bild davon, wie das gehen könnte, das könnte wiederum so etwas, ja, wie eine Anhängerschaft generieren. Aber das machen sie ja alle nicht.
Kann dieser Bedeutungsverlust der Linken auch was damit zu tun haben, dass die SPD ganz grundsätzlich nicht mehr als Protestbewegung wahrgenommen wird?
Ja, sowieso nicht.
Das war ja immer die große Polarität im Prinzip, dass da diese gestaltende, stabilitätsorientierte irgendwie CDU brachial dasteht und für soziale Marktwirtschaft eintritt. Und dass dann da diese andere Partei ist, die schon auch mit dieser marktwirtschaftlichen Übersetzung so nichts anfangen kann und sich wirklich als Protestbewegung dem entgegenstellt. Und in dem Moment, wo wir ja jetzt auch geprägt sind eigentlich von irgendwie 2 Jahrzehnten GroKo ungefähr, und auch die großen Namen der SPD, ob das jetzt Sigmar Gabriel oder Gerhard Schröder oder so der letzten irgendwie die 2 Jahrzehnte sind, auch die gar nicht mehr diesen Protestcharakter nach außen zeigen, dass auch quasi, dass darüber sich eine Legitimität verliert, die SPD zu wählen für eigene Arbeiterinteressen.
Ja, ja, klar. Aber wobei mit Gerhard Schröder sich ja jetzt wirklich eine historische Ironie verbindet, ja, weil die, was er, Schröder, 1999 zusammen mit Tony Blair angestrebt hat, dieses New Labour, ging ja nun wirklich darauf zurück, auf die Feststellung, nicht eine Überlegung, sondern wirklich die Feststellung, man kann mit Fokus auf die Prekarisierten und Erniedrigten keine Wahlen gewinnen. Das hat der Anthony Giddens als Soziologe gewissermaßen vorbereitet und die beiden haben das ja auch in einem programmatischen Papier und in vielen Reden so formuliert. Und siehe da, sie haben recht, wie sich jetzt rausstellt, in diesen Wählerbeteiligungen im freien Fall für die SPD. Und jetzt kann man eigentlich sehen, und das ist wirklich eine Ironie der Geschichte, dass dieser Rückbau, den die SPD gemacht hat, hin zu einer authentischen Linken, weg von der neoliberalen SPD, dass das ihnen das Genick bricht, weil es eben genau diese andere Wählerschicht nicht mehr gibt. Also sozusagen die Kleinbürger, die Facharbeiter als eine homogene Gruppe, die wenden sich ganz anderen Parteien und politischen Orientierungen zu, genauso wie die Prekarisierten eben auch. Und das ist eine ganz, also es ist eigentlich, hat es was wirklich Lustiges, dass diese Entsorgung der Schröder-Ära dann wirklich die ins Desaster führt.
Wie ist das denn bei Linken im Ausland, in Neuseeland oder in Dänemark oder ich glaube in Portugal auch? Da gibt es doch eigentlich eine starke Sozialdemokratie, die auch einfach sehr linke Positionen vertritt. Hat es was damit zu tun vielleicht auch, dass sich eine SPD überflüssig macht, wenn sie in so eine Identitätspolitik von Wohlsituierten irgendwie reinfällt und damit eben nicht mehr wirklich linke Positionen aufgreift, weil andere Sozialdemokraten auf der Welt das ja schon auch tun und damit erfolgreich sind?
Ja, aber je unterschiedlich. Also ich glaube tatsächlich, erstens ist der Niedergang des im weitesten Sinne sozialistisch-sozialdemokratischen Politikspektrums, das ist ja evident. Das, also wirklich in Europa seit langer Zeit, Frankreich war das spektakulärste Beispiel dafür. Also die Zeit ist nicht mehr dort. Ja, das muss man einfach sagen und das hat mit der Fragmentierung der Gesellschaft zu tun, mit der Klientelisierung, auch mit der Diversifizierung des Parteienangebotes etc. etc. Und das ist gewissermaßen alles an dieser klassischen Linken vorbeigegangen. So, und dann geht die Geschichte über sie einfach hinweg. Das ist ein bisschen dramatisch, aber vielleicht ist es einfach auch so. Aber ich finde das wirklich super interessant, dass diese Akteure in dieser Partei das nicht zu verstehen scheinen, sondern je mehr ihnen das entgleitet, desto mehr machen sie sozusagen den Klassenkampf. Ja, aber dann auch überhaupt nicht mehr glaubwürdig verkörpert durch charismatische Figuren oder so. Ja? Also ich meine, man hält doch Olaf Scholz nicht ernsthaft für einen Vertreter der Arbeiterschicht oder so. Ja, das ist, also da passt ja nichts mehr zueinander.
Aber ist der Umgang der Parteiführung nicht irgendwie exemplarisch für einen Bedeutungsverlust von einem privilegierten Allgemein? Ich meine, der alte weiße Mann oder irgendwie der Konzernchef eines industriellen Betriebs oder so, wo der Transformationsdruck hoch ist und wo man eigentlich sich eingestehen müsste, wir müssen grundsätzlich etwas ändern, sind diese Personen ja oftmals in ihrer Person so angegriffen, dass da gar keine Bereitschaft ist, was komplett anderes zu machen, weil ansonsten man sich ja selbst komplett in Frage stellen würde und zweifeln würde an sich selbst. Ja. Und insofern, inwiefern ist dieses Parteimanagement selbst auf Basis eigentlich auch dieses psychologischen Zustandes der Parteiführung trägt da eine Mitverantwortung, dass eine Neuaufstellung nicht gelingt.
Na, wer soll sonst dafür verantwortlich sein? Und ich finde es ja dann immer auch geradezu von einer deprimierenden Symbolkraft, wenn die dann die heutigen Akteure dann immer unter dieser Skulptur von Willy Brandt stehen, im Willy Brandt-Haus. Ja, das wird ja immer noch so inszeniert, der steht dann als Übervater da drüber. Und das ist dann so totale Kontrast, weil man kann ja gegen Willy Brandt viel sagen, aber es war jemand, der sozusagen die Zeichen der Zeit immer erkannt hat und transformationsbereit gewesen ist. Ja. Und dann stehen diese eher bürokratischen Hirne darunter und wandeln auf diesen mythischen Spuren, aber es glaubt ihnen niemand mehr. Aber ich finde noch einen anderen Aspekt interessant, was den Bedeutungsverlust der Linken jetzt über die Sozialdemokraten hinaus angeht. Linke sind ja auch keine Popfiguren mehr. Also wir haben sozusagen, wie man es vor 30 Jahren hatte, durch die Befreiungsbewegung und sozusagen das Ablösen von Diktatoren durch Revolutionäre und sowas, hatte dieses Linke ja eine Aura. Ja? Jetzt haben wir diese ganzen heruntergekommenen Gestalten wie Daniel Ortega oder Maduro oder sonst was, diese Ex-Linken, die schlimmer sind und autoritärer und korrupter als alles, was man sich sonst noch denken kann oder vieles, was man sich sonst noch denken kann. Und da ist sozusagen der popkulturelle Aspekt, das sind faszinierende Figuren, die faszinierende Sachen machen, das ist ja auch weg. Also da gibt es ja auch keine Runterfärbung mehr in eine politische Bewegung, sagen wir mal, wie die Linke in der Bundesrepublik. Da muss man ja auch sagen, das ist ja uncharismatischer, geht es ja einfach überhaupt nicht mehr.
Da würde ich jetzt als nicht-linke Person sagen, dass das automatisch so ist, weil man linkes Ideal verkauft, der mit dem eigenen Moralismus ja dann auch bricht. Ich finde eine andere Situation ja noch interessant. Ich habe das Gefühl, dass Aufgabe der Parteien ja sein sollte, dass man eigenen Erfolg, jetzt mal abgesehen von Wahlen, danach bezeugt, dass ich immer mehr Leute erreiche und immer zugänglicher bin für immer mehr Leute. Und das ist ja was, was zum Beispiel ja auch so ein Lars Klingbeil als Generalsekretär oder so ja gar nicht verkörpert. Sondern da habe ich auch manchmal mich so blenden lassen am Anfang, dass ich dachte, das ist ein Generalsekretär, der ist jung genug, dass er Twitter und Kampagnenfähigkeit und so versteht. Und wo ich so dachte, naja, weil da irgendwie so eine Jugend und so eine digitale irgendwie Fähigkeit mit einhergeht, würde ich irgendwie das jetzt im ersten Moment als einen Vorteil irgendwie suggerieren. Aber was dann daraus gemacht wurde, nämlich, dass es machtpolitisch eigentlich bedeutet, wir werden enger und enger und laden immer mehr Leute aus. Und da, wo die roten Linien sind, da werden sie einfach noch dunkler gezogen. Das heißt, dann gibt es auch kein Zurück mehr und kein Zurück mehr. Ist ja eigentlich eine komplette Schneckenhausbewegung. Und diese Schneckenhausbewegung dann auf Poster irgendwie zu drucken und zu sagen, ich bin erfolgreich, ist ja doch total der Widerspruch zu dem, was Parteiaufgabe wäre, nämlich eigentlich sich zu öffnen und irgendwie eine Zugänglichkeit zu allen sich zu erarbeiten.
Ja, und die Frage zu stellen, ob man gut ist. Und ich finde es ja auch so interessant, dass das jetzt sich immer in eine Mitteilung übersetzt hat, dass man total gut ist. Also bei dieser programmatischen Rede von Olaf Scholz, es gipfelte ja mit, ich kann es. Und das ist ja was vollkommen Irrsinniges, weil das zu beurteilen steht ja jetzt jemand ganz anderem an, nämlich zum Beispiel dem Souverän und nicht dem Bewerber. Also man muss sich mal vorstellen, es wäre jetzt eine Jobbewerbung. da tritt man doch so nicht auf. Ja? Das ist ja crazy.
Das passt ja zu so einem allgemeinen Entmündigen einer Wahlbevölkerung, indem man denen auch so ein gutes Kita-Gesetz präsentiert, statt zeigt, was denn in diesem Kita-Gesetz drinsteht. Also ist das nicht sowas, wo man über quasi dieses moralische Urteil, das man schon mit raussendet, einen Bürger ja auch für blöd verkauft, dass es dann einen nicht wundern muss, dass er einen abstraft, weil er merkt, dass er gerade für blöd verkauft wird.
Ja, ja. Naja, das ist sowieso, also wenn man jetzt ganz klassischer Arbeiter wäre, dann würde man ja sagen, was ist mit denen denn los? Also ich will doch als Arbeiter keine Respektrente haben, sondern ich habe einen Anspruch darauf, ja, erstens, weil ich eingezahlt habe, zweitens, weil es ein Recht ist, das zu haben. Und weil das eigentlich immer der Punkt der Arbeiterbewegung gewesen ist, Rechte zu erkämpfen. Jetzt kriegen sie eine Respektrente und man kriegt nicht eine vernünftige Versorgung für die eigenen Kinder und Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten, sondern man kriegt ein gutes Kita-Gesetz oder ein gutes Lebengesetz. Ja? Das heißt, es ist ja auch eine Lächerlichmachung von Politik, auch eine Lächerlichmachung dessen, was man politisch erkämpfen kann. Und das mit so einem absurden Paternalismus. Ja? Mhm. Also ich finde das irre. Ja? Und dann sind dann diese Leute, Frau Giffey und so weiter, die sich gewissermaßen stilisieren als diejenigen, die jetzt das Manna aufs Volk herabregnen lassen. Das ist ja alles ein totales Missverständnis in der Tradition einer politischen Bewegung.
Dann fassen wir zusammen, ist es ein Scheitern auf allen möglichen Ebenen, weil es das programmatische Angebot nicht gibt, weil es das Zukunftsversprechen, das Kollektive wieder neu stiftet, eigentlich nicht gibt, weil es eine komplette Fehlanalyse in der Parteiführung ist, was da eigentlich los ist. Und dann ist es so ein paternalistisches, gnadenvoller Habitus irgendwie nach unten, der die Leute dann noch verächtlich macht.
Ja, und dann sozusagen als Zusammenfassung, früher war es doch schöner.
Ja.